Herzlichen Dank, dass Sie hier sind zu dieser späten Stunde. Und danke, dass Sie mir zuhören. Ich werde Englisch sprechen. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und wir müssen darauf warten, dass die Zukunft anfängt. Das haben wir vielleicht immer gewusst. Denken wir. Haben wir aber nicht. Die Regeln der kausalen Übertragung haben sich in den letzten 100 Jahren deutlich geändert. In jeder historischen Epoche, von der Antike bis zur Gegenwart, war das, was wir glaubten, was wir könnten, mit Blick auf die Vergangenheit oder Zukunft, immer eng gebunden an die spezifische Technik, die wir nutzten. Einstein setzte eigentlich die Norm für unser modernes Verständnis von Zeitlichkeit, als er 1911 sagte, wir können keine Telegramme in die Vergangenheit schicken. Warum? Telegramme schicken in die Vergangenheit bedeutet, schneller als Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Es bedeutet, einen Boten zu haben, der schneller ist als das, was wir normalerweise kausal übertragen können. Wenn es einen solchen Boten gäbe, dann könnte er die Vergangenheit ändern und dann könnten wir unsere Großeltern töten. Das nennen wir übrigens das Großvaterparadoxon. Aber wir kommen zurück zu dem Thema noch zu einem späteren Zeitpunkt. 1911 hatten noch nicht alle Einsteins Theorie übernommen. Viele, darunter Henri Bergson, glaubten, dass die Vorstellung des Physikers von der Zeit nicht mit unserem Erleben von Zeit kongruent wäre. 1922 begegneten sich die beiden Männer und diskutierten und unterteilten Wissenschaftler und Intellektuelle in zwei Lager. Das eine betonte die objektive Natur der Zeit, das andere die subjektiven menschlichen Qualitäten. Einstein erhielt für die Relativitätstheorie niemals den Nobelpreis, aber seine Aussagen finden sich auch durchaus bei H.G. Wells wieder, dem Science-Fiction-Autor, der 1895 The Time Machine schrieb. In diesem Buch hatte er 10 Jahre vor Einsteins Text zur Zeit behauptet, dass die Zeit eine vierte Dimension sei. In diesen Jahren fühlte Einstein sich berufen, sich in die Science-Fiction-Debatten einzumischen. Und er nahm sich die Zeit, ein Vorwort zu schreiben zu einem sehr populären wissenschaftlichen Werk mit dem Titel The Stars and World History, das 1923 von Felix Eberti vorgelegt wurde. Eberti beschreibt Reisende, die die Geschichte rückwärts laufend beobachten können. Er verwendet die Zeit Abrahams als Beispiel. Mit diesem populären wissenschaftlichen oder Science Fiction, muss man eher sagen, Buch erreichte Eberti, eine Vielzahl anderer Autoren, Bernstein und viele, griffen darauf zurück oder erwähnten es in eigenen Arbeiten. Und Einstein, wie gesagt, schrieb das Vorwort, weil er ja an die These glaubte, der Mensch könne nicht schneller reisen oder sich bewegen als die Lichtgeschwindigkeit. Wie gesagt, Einstein erhielt niemals den Nobelpreis für das Werk, das ihn berühmt machte. Bergson hatte sich lustig gemacht über Einsteins Science-Fiction-ähnliche Beispiele und zeigte damit aber gleichzeitig, dass diese philosophisch durchaus wertvoll sein konnten. Eine Vielzahl seiner Anhänger in Frankreich begannen die literarische und symbolische Macht der Relativitätstheorie zu analysieren. Bachelard zum Beispiel fand all diese Geschichten der vorbeifahrenden Züge oder der Fliegenden, die Zigarren rauchen in verlängerten oder verkürzten Zeitperioden, interessant. Die moderne Wissenschaft, sagte er, ist poetischer als die Poesie es jemals war. Andere wiederum sagten, all diese Züge, diese sich bewegenden Bürgersteige, die kilometrischen Grenzen aus Uhren und so weiter seien schlichtweg lächerlich. Man betrachtete all diese Aspekte anfangs also als populärwissenschaftlich 1828, 98 und 95 sind hier interessante Daten, wie auch dann natürlich das Jahr 1923, als The Stars in World History erscheint und Einstein das Vorwort schreibt. Ich sage Ihnen all das, um Sie daran zu erinnern, dass das, was wir heute über Zeitreisen denken, eigentlich etwas sehr Neues, sehr Junges ist. In Einsteins Zeit waren der Telegraph oder elektrodynamische Technik eigentlich in erster Linie Transport- und Kommunikationstechniken. Und man nutzte sie als Modi, um Kausalität im Allgemeinen zu begreifen. Es ist also kein Zufall, dass wir in Einsteins Texten über die Zeit, Telegraphen, Uhren und anderes Beispiele aus einer materiellen Kultur finden, die unser Gefühl von hier und jetzt enorm prägt und gleichzeitig die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Zeitreisen impliziert. Natürlich haben sich zahlreiche andere auch der Frage des Hier und Jetzt gewidmet, Walter Benjamin Heidegger oder auch Derridas Kritik an der Metaphysik der Gegenwart wären hier zu nennen. Wir können diese Geschichte aber durchaus noch einmal vergleichen mit einer bestimmten Periode in der Wissenschaftsrevolution und da kommen wir auf die These zurück, dass Zeitreisen unter bestimmten materiellen Umständen durchaus denkbar sind. Robert Hooke ist hier jemand, den ich nennen möchte, denn er argumentierte, dass das Mikroskop ein Instrument sein könne, um in die Vergangenheit zu blicken, denn es vergrößere mineralische Proben und zeige dann anhand dieser Mineralien die Geschichte, die geologische Geschichte auf. Das Mikroskop, sagte er, könnte genutzt werden, um die Vergangenheit der Erde zu begreifen. In Chris Markers Film, der überwiegend aus Standbildern besteht, finden wir ebenfalls einen entschiedenen Bruch mit der linearen Zeit des Kinos. Marker arbeitet mit diesem Film in einer bestimmten zeitlichen Periode und unser Gefühl für Bewegung auf der Leinwand ist ganz typisch cinematografisch zu sehen, aber er verwendet Standbilder, um uns die Beziehung zwischen dem Narrativ und diesen Standardtechniken der Darstellung hinterfragen zu lassen. Also diese Kausalität und Bewegung, die über Maschinen vermittelt wird, zu hinterfragen. Eine Möglichkeit, Zeit in seinem Film zu analysieren, ist also eine binäre. Darauf hat ja Henning auch eben schon hingewiesen. Es gibt ja hier die historische, symbolische Ebene in diesem Film. Einerseits die gegen die narrativen Momente steht, also sehr prägnante Momente bei Goethe versus der beliebigen Bewegung, die wir bei Marais oder Deleuze finden. Ich habe ja gestern schon von dieser Binarität gesprochen und ich schreibe auch darüber in meinem Buch über Einstein und Bergson. Aber ich möchte hier nicht weiter darauf eingehen, denn wenn man den Film sieht, sollte man vielleicht auch noch einmal andere unsichtbare Zeitmacher betrachten. Und da meine ich insbesondere das Rollfeld da am Flughafen Orly, Paris, das sozusagen die Startrampe ist für die Reisen durch die Zeit, durch die subjektiven und objektiven Welten und von der Fiktion in die Realität. Gleichzeitig ist aber die Rollbahn auch der Ort, an dem sich die Hauptpersonen des Films zum ersten Mal und sehr romantisch begegneten. Und dann lässt einen das natürlich auch an eine Begegnung im Museum für Naturgeschichte denken, ein Ort, an dem Proben über die Zeit taxodermisch bewahrt werden. Und gleichzeitig ist das Museum natürlich auch ein Ort einer romantischen Begegnung und damit wiederum eine Startrampe für die Zeitreise. Markers Film zeigt uns, wie wir durch die Zeit reisen können, trotz der Tatsache, dass wir hier das Kino am Werk sehen, also entweder die langen Einstellungen oder die Schnitte. Das Ganze basiert auf zwei sehr stark einengenden Konzepten von Zeitlichkeit, das Einsteinsche und das Bergsonsche. Verständnis der Zeitlichkeit ist hier angedacht. Wir realisieren, dass Telegrafen, Armbanduhren, Züge, die elementaren Objekte des Alltags, die unsere moderne Wahrnehmung von Zeitlichkeit prägen, oder das Flugzeug, das Terminal, das Museum, essentielle Tools sind, um Zeit zu etablieren. Und dies nur, weil sie Tools sind und weil sie Orte der Kommunikation und der Kommunion sind. Die Rollbahn ist deswegen so wirkmächtig in Markers Film, weil wir dorthin eilen oder dort warten, um jemanden zu treffen. Und damit bleibt der Ort ein Ort, von dem Zeitreisen aus unternommen werden können. Marker zeigt uns, warum Einsteins Neudefinition der Zeit auch auf dem Bahnsteig und auf dem Rollfeld stattfinden kann. Der Satz, the pointing of the little hand of my watch to seven and the arrival of a train are simultaneous events, ist so wichtig für die Physik, weil er immer wieder zu hören ist bei den Millionen von Passagieren, die warten auf dem Rollfeld, auf dem Bahnsteig. Dankeschön.